Ich möchte heute Morgen ein Wort mit euch teilen, wo es um Hoffnung geht. Also das Thema Hoffnung, das ist etwas ganz Wichtiges, auch für uns als Nachfolger von Jesus Christus. Hat mal einer gesagt, die Gemeinde Jesu ist eine GmbH. Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Finde ich noch gut. Oder der Lehrer hat einmal zum Fritzli gesagt, nach einer Prüfung, er gesagt, Fritzli, ich hoffe, dich nie mehr beim Abschreiben zu verwütschen. Dann sagt der Fritzli, das hoffe ich auch. Hoffnung haben wir ja überall in unserem Leben rein. Wir hoffen auf den Lotto-Sechser oder was auch immer. Und der Volksmund sagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Auch schon gehört. Steht übrigens nicht in der Bibel, ist kein Bibelvers. Denn in der Bibel steht etwas ganz anderes. Dort steht nämlich, dass die Hoffnung bleibt in Ewigkeit. Das soll uns auch immer wieder tragen. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Aber da drin ist auch Glaube und ist Hoffnung und Liebe. Die drei, sie bleiben bis in Ewigkeit, so sagt es uns der 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir, dass das immer bleibt, Herr, was von dir kommt. Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir ehren dich, Herr, dass du der Ewige bist, auch heute Morgen. Und mit in unser Leben hineinredest. Wir danken dir, Herr, dass wir dürfen von dir empfangen, Herr, Fülle und Fülle. Und ich bitte dich, in jede Situation, die heute hier auch durch uns verkörpert ist, Herr, dass du da einflüssest, Herr, mit deiner Kraft vom Heiligen Geist, uns Hoffnung gibst, uns Glauben stärkst, Herr, und unsere Liebe vermehrst. Amen. Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei bleiben, sie wird also nicht sterben, die Hoffnung. Und interessant ist, wenn man den Vers ein bisschen anschaut, dann sieht man ja auch, dass Glaube und Hoffnung nicht das Gleiche ist. Oftmals vermischen wir es. Heute werden wir ein bisschen auf die Spur kommen, wie man das genau kann anschauen kann. Offensichtlich ist ja Hoffnung und Glaube nicht das Gleiche. Sie ist eng verbunden und sie ist eng miteinander verwandt und bedingt sich gegenseitig, das werden wir miteinander erobern, so dass auch unser Leben ein Leben von der Hoffnung ist, wo auch ein Leben vom Glauben sein kann. Und das brauchen wir ja. Und das brauchen die Menschen um uns herum, denn die Menschheit ist in einer grossen Hoffnungslosigkeit. Keine Hoffnung zu haben, also hoffnungslos zu sein, ist etwas vom Schlimmsten, was es überhaupt gibt. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die Hoffnung verlieren oder die Hoffnung verloren haben, einfach nur noch durchs Leben durchtreiben, das ist etwas Elend. Das ist wirklich ein grosses Elend, auch für unsere Gesellschaft, auch mitten in der Schweiz, obwohl man uns irgendwie sicher fühlt, wie die letzte Umfrage gesagt hat. So grosse Hoffnung hat man ja nicht. Und ich bin ja gespannt, wohin das man mit unserer Gesellschaft treibt. In der heutigen Zeit spüren viele Menschen die Unsicherheit. Auf was können wir uns verlassen? Auf wen können wir uns verlassen? Wem können wir vertrauen? Auf was können wir unsere Hoffnung setzen? Was gibt mir Halt? Wenn ich doch nur im Lotto würde gewinnen oder im Euro-Millionen, ja, wenn ich da wäre, dann keine Hoffnung, oder? Oder wenn ich nur die und die Frau oder der und der Mann könnte heiraten, dann? Das sind alles so Aussagen, die von Hoffnung reden. Wenn doch das und jenes wird geschehen in meinem Leben, denn. Und da reden wir irgendwo von einer Hoffnung in uns drin. Man hofft, aber das ist nicht die Hoffnung, von dem uns das Wort Gottes etwas sagt. Das ist nicht die Hoffnung, die bleibt. Das ist nicht die Hoffnung, die uns Halt im Leben gibt, wo wir dann wirklich auch brauchen. Man hofft auf alles Mögliche, aber das Wort Gottes sagt uns ganz klar, auf was dass wir unsere Hoffnung sollen richten. Im Sprachgebrauch hofft man auf solche Sachen, aber es ist meistens nicht mehr als ein Wunschdenken. Und man verwechselt Hoffnung mit einem frommen Wunsch oder einem guten Wunsch. Ja, es gibt ja auch fromme Wünsche. Und meistens ist es einfach so, das Wunschdenken, ich hoffe, dass sich das erfüllen wird, aber die Hoffnung ist ja nicht festgemacht. Es gibt ein altes Wort für Frauen, die schwanger sind, in guter Hoffnung sein. Und das ist nicht einfach etwas Vages, wenn eine Frau in guter Hoffnung ist, sagt, ja, vielleicht komme ich ein Kind über. Sondern sie hat eine ganz klare Hoffnung, weil sie eine Verheißung im Buch hineinträgt. Sie weiß, dass sich das wird bewahrheiten, dass dann das Kind in ihrem Buch anwächst. Der Hebräerbrief gibt uns jetzt einen sehr hilfreichen Hinweis. Das ist ein Text, den wir heute Morgen auch ein bisschen anschauen möchten miteinander. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der geschrieben worden ist, eben an Hebräer. Christen, also an Jesus Christus nachfolgende Leute, so wie wir, Nachfolger von Jesus, aber ursprünglich aus dem jüdischen Glaubenskonstrukt raus. Also sie haben, ihre Wurzeln sind im jüdischen Glauben. Das muss man wissen, wenn man den Hebräerbrief liest, sonst versteht man gewisse Sachen gar nicht. Und ich versuche euch das zu erklären, wo ich in der Vorbereitung denke, das ist mega kompliziert. Ich hoffe, ich kann es euch einigermaßen so erklären, damit es uns auch etwas bringt. Hebräer 6, wenn du die Bibel da hast, kannst du gerne mit mir mitlesen. Im Hebräerbrief, im Kapitel 6, in den Vers 17 bis 19, möchten wir einen ganzen Abschnitt lesen und dann Teil von einem Vers dann auch rausnehmen, um das klarer anzuschauen, um was es denn bei der Hoffnung geht. Da schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief, in Kapitel 6, Vers 17. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Da geht es in dem Teil vom Brief hin, Gott hat Verheißungen gemacht. Die haben sich zwar noch nicht alle erfüllt, aber hey Leute, ihr dürft gewiss sein, dass Gott zu seinem Wort steht. Kurze Zusammenfassung von dem Teil. Also er hat sich mit dem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Das ist schon mal gut zu wissen, dass Gott zu seinem Wort steht und nichts kann ihm da in den Weg kommen. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, Vers 18, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen, er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde, ein Hohepriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Vorhang, Hohepriester, Melchisedek. Also für jemanden, wo noch nicht so Bibel bewandert ist, ziemlich eine mysteriöse Geschichte, die der Hebräerbrief zeigt. Und wir müssen wissen, Hebräer, jüdische Glauben, die haben ein bisschen eine Ahnung, um was es geht. Hauptsächlich, was da die Begrifflichkeiten auch angesprochen sind. Das Heiligtum, es geht um ein himmlisches Heiligtum mit dem Sinnbild von einem irdischen Heiligtum. Es geht um einen Hohepriester. Den Melchisedek lassen wir jetzt einmal weg, den erkläre ich euch nicht, das könnt ihr ein anderes Mal. Es geht um das Hohepriesteramt, es geht um einen Vorhang. Und da muss man wissen, dass das Volk Israel, wo sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten rausgerettet worden sind, in die Wüste gekommen sind. In der Wüste haben sie die 10 Gebote bekommen und auch in dieser Wüstenwanderung, die dann ziemlich lang sich hingezogen hat, haben sie den Auftrag von Gott bekommen, ein Heiligtum zu bauen, die Stiftshütte, sagt man dem, oder das Zelt Gottes, wo Gott präsent ist, als Zeichen, dass Gott da ist. Das wird da gebraucht, später wird der Tempel anhand von dem Beispiel dann auch gebaut. Ganz in ähnlicher Weise, wie die Stiftshütte, großes Zelt ist das gewesen, aufgebaut worden ist. Damit man das ein bisschen besser verstehen können, gibt es eine wunderbare Stelle, auch wieder im Hebräerbrief, weil der Hebräerbrief auch weiss, okay, verstehen vielleicht nicht mehr alle. Und darum ist im Kapitel 9 vom Hebräerbrief finden wir eine kurze Erklärung. Die möchte ich schnell lesen, damit wir die Worte, die wir vorher gehört haben, verstehen. Sind ihr noch bei mir? Ich werde alles noch aufschlüsseln, kein Problem, aber das sind so Grundlagen, die man braucht. Oh, ich brülle nicht da, mal ein Licht ist da. Kapitel 9 im Hebräerbrief. Nun gehörten ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften und es gab schon damals ein Heiligtum. Das ist das, was wir jetzt gerade gelesen haben, der Vorhang im Heiligtum und der Hohepriester. Allerdings ein irdisches, ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Jetzt kommt eigentlich die Erklärung, das, was wir wissen müssen über das Zelt oder das Heiligtum in der Wüste. Es war folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet. Es hatte einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und darauf ausgelegt die geweihten Brote waren. Dieser erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt. Dahinter befand sich durch einen weiteren Vorhang abgetrennt, und das ist der Vorhang, von dem wir vorhin gehört haben, ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste. Zudem der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörten, so eine Kiste. In dieser waren der goldene Krug mit dem Manna, das ist Essen, was das Volk Israel bekommen hat in der Wüste, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes, also die Zägebot. Auf der Bundeslade standen als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes zwei Cherube, das ist so ein Engelswesen, die ihre Flügel über der Deckplatte der Lade, dem sogenannten Sühnedeckel, ausbreiteten. So sahen also, ohne dass wir jetzt auf weitere Einzelheiten einzugehen brauchen, was wir ja froh sind, Aufbau und Einrichtung des Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der hohe Priester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar. Das ist die Erklärung von dem Heiligtum oder von dem Zelt, von dem wir vorhin etwas gehört haben. Der hohe Priester ist der Einzige, wo ist Allerheiligste, wo wir uns jetzt mal da hinten vorstellen können, da wäre jetzt der Vorhang, und im Allerheiligste drin ist die Bundeslade und das Räucherdings. Und dort drin hat sich Gott offenbart. Auf dieser Bundeslade, also zwischen diesen zwei Cheruben, die auf dieser Bundeslade waren, ist die sogenannte Shekinah, heißt das im Hebräischen, das ist Präsenz Gottes. Dort drin hat er sich manifestiert. Und wenn der Mose dort Herren ist, so absolut herrlich war, sensationell, dass er nachher sogar geleuchtet hat, Präsenz Gottes. Feuersäule oder Rauchsäule oder was auch immer. Und dort hätte nur der Hohepriester einmal im Jahr können Herren. Der Volksmund sagt dann auch, dass im Tempel, wo es dann auch das Heiligtum geht, wo ja der riesige Vorhang davor gehangen ist, der 10 cm dicke im Tempel drin, der Hohepriester mit einem Seil angemacht worden ist, wenn er hinter dem Vorhang ist, einmal im Jahr, weil man Angst hat, wenn er dann in Gottes Gegenwart, nicht in Ordnung in Gottes Gegenwart kommt, dann kann man ihn vielleicht noch unter dem Vorhang rausziehen. Und er hatte so Glöckchen an seinem Gewand getragen, das weiß man, damit man ihn gehört hat, wie er sich bewegt hinter dem Vorhang. Und wenn die Glöckchen aufgehört haben, dann haben die anderen Priester gezogen wie wild, damit er wieder aus der Gegenwart Gottes rauskommen kann und das Leben nicht verliert. So heilig ist das gewesen. Es hat absolute Heiligkeit hinter dem Vorhang müssen sein. Damit ihr ungefähr ein bisschen das Gespür überkommt, von was denn das da eigentlich dreht ist. Und jetzt zeigt uns unser Text in Hebräer 6, dass Jesus der Hohepriester ein für alle Mal ist, wo ins Heiligtum eingetreten ist. So ist die Hoffnung etwas, das uns fest verankert, so sagt es ja auch der Text. Ein festen Anker, wir wissen alle, was ein Anker ist. Man setzt einen Anker in die Wand rein, um etwas aufhängen, oder man tut ein Schiff verankern oder was auch immer. Etwas, das man festmacht. Aber wo machen wir den Anker denn fest? Da sagt uns der Text im Zukünftigen, im Allerheiligsten. Hoffnung richtet sich also in Zukunft etwas, was noch kommt. Und zwar bei Gott macht man das fest. Dort dran ist dann schlussendlich der Glaube festgemacht. Die Hoffnung ist der Anker. Da, was festgemacht wird, ist unser Glaube. Also das Seil im Prinzip ist wie unser Glaube. Wenn ich keine Hoffnung habe, verliere ich den Glauben. Was kann ich denn glauben? Da muss man sich immer wieder überlegen. Was glaube ich denn? Der Apostel Paulus gibt uns im Kapitel 5 vom Römerbrief in den ersten 5 Versen folgenden Hinweis. Jetzt müssen wir auf die Hoffnung immer wieder achten bei dem Text. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da dürfen wir ruhig mal Amen sagen. Man glaubt und jetzt sind wir gerecht vor Gott. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Freien Zugang? Ja, zum Gnade. Gnadenthron sagt man dem auch, dort, wo die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Durch ihn haben wir freien Zugang zu Gottes Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Also man verbindet uns mit der Hoffnung in etwas, was zwar noch nicht da ist, aber gleich schon da ist. Das ist ein bisschen ein Paradoxon, aber das lässt sich gut auflösen. Es ist etwas da, was aber schon in der Zukunft ist, aber noch nicht vollumfänglich. Darum richtet sich unsere Hoffnung immer auch ins Zukünftige hinein. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das reißt uns von der Sitz, da jubeln wir natürlich, vielleicht kommt er später. Vers 3, doch nicht nur darüber freuen wir uns. Über was denn noch? Wir freuen uns auch über die Nöte. Die wir jetzt durchmachen. Heitere Fahne. Jetzt habe ich gemeint, Herrlichkeit, wunderbar, Schlaraffenland und. Und jetzt sagt er, jetzt sollen wir uns noch freuen über irgendwelche Nöte. Ja, die haben wir. Denn wir wissen, geht der Text da weiter, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Hey Leute, das ist gut, dass wir ab und zu mal auch ein bisschen Ansprüche und Zug in unserem Leben drin haben und Druck und nicht. Denn da können wir etwas festmachen und das stärkt unsere Hoffnung. Auf was hoffen wir? Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und in unserer Hoffnung, sagt uns der 5. Vers im Römer 5, werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Um das Ganze noch ein bisschen fassbarer zu machen, möchte ich kurz eine Illustration einfügen. Ah, die kannst du schnell zu mir führen kommen. Ich habe dich auserwählt als Freiwillige. Wo machen wir unsere Hoffnung fest? Sagen wir mal, das ist mein Leben da. Und mit meinem Leben verbinde ich mich mit Jesus. Er ist jetzt einmal sinnbildlich Jesus. Ein Smile, sensationell der richtige ausgesucht. Lupfen wir schnell die Arme. Aha. Und ich mache mich fest, indem ich an Jesus Christus glaube. Ja, mache ich mich fest. Voilà. Und ich bin jetzt connected, was für ein wunderbares Wort, mit Jesus. Einmal bin ich ganz nah und intim und manchmal bin ich auch ein bisschen weiter weg. Aber so hat es uns auch der Römerbrief gesagt, ich bin für gerecht erklärt, ich darf mit Jesus Christus verbunden sein und ich bleibe mit ihm verbunden. Also ich müsste das auch um mich herum wickeln, sieht aber nicht so gut aus bei mir. Und darum einfach mal sinnbildlich. Mit ihm verbunden sie mit Jesus. Hä? Habt ihr das Bild? Und was hat jetzt Jesus gemacht? Hat uns der Text gesagt im Hebräer 6. Kapitel. Er ist uns vorausgegangen. Ja, wohin denn? Ins Allerheiligste. Der Vorhang ist bis im Tod zerbrochen im Tempel. Abangerissen von oben nach unten. Der Zugang zu Gott ins Allerheiligste wird geöffnet. Und Jesus geht voraus ins Allerheiligste. Gang. Aber ich darf immer noch verbunden sein mit ihm. Du, das Allerheiligste ist weiter oben dort. Du musst noch ein bisschen weiter, bis es nicht mehr geht. Genau, dort ist am richtigen Ort. Er ist jetzt in der Herrlichkeit Gottes. Und ich, im Jetzt, wo ich lebe, bin immer noch verbunden mit Jesus. Wir haben sozusagen eine göttliche, himmlische Nabelschnur. Sein Leben fließt in mich hinein und er ist in der Herrlichkeit. Also habe ich Anteil an der Herrlichkeit Gottes jetzt schon. Aber wie das Kind Anteil hat am Leben von Mami mit der Nabelschnur, ist noch nicht die ganze Herrlichkeit da. Vieles von der Herrlichkeit kommt durch die Nabelschnur zu uns. Wir werden vieles erleben. Wir dürfen vieles vom Reden Gottes hören, heilig und so weiter und so fort, was Gott auch uns darreichen kann. Weil wir verbunden sind mit dem Heiligsten. Weil Jesus uns vorausgegangen ist. Er ist jetzt in der Herrlichkeit. Und wir haben durch die Verbundenheit zu ihm Anteil an dieser Herrlichkeit. Irgendwann kommt es dann aber zur Geburt, und ich werde auch in dieser Herrlichkeit drin sein, vollumfänglich in der Herrlichkeit Gottes eintaucht. Das ist das, was uns der Hebräerbrief sagt, dass Jesus als Hohepriester in der Art von Melchisedek, das ist ein alttestamentliches Bild, uns vorausgegangen ist in die Herrlichkeit Gottes. Und nur weil ich verbunden bin mit Jesus, habe ich Anteil daran. Für dich ist also wichtig, verbunden sein mit Jesus. Meine Hoffnung, an Gottes Herrlichkeit Teil daran zu haben, ist in Jesus begründet. Nicht indem irgendwie irgendwo von einer Wolke etwas oben abgeschmissen wird, sondern weil ich verbunden bin mit Jesus. Die Hoffnung ist ein fester Anker. Dort, wo er angebunden ist, habe ich es verankert. Das ist meine Hoffnung. Verankert. Und mein Glaube hebt da. Ich glaube, dass da das Beste noch kommt. Ich glaube, dass ich an Gottes Herrlichkeit teilhabe. Ich glaube, dass Jesus mein Herr und Erlöser ist. Das ist mein Glaube. Aber ich brauche etwas, was ich glaube. Und das ist meine Hoffnung dorthin. Komm, Jesus, kannst wieder kommen. Ganz herzlichen Dank, einen Applaus für dich natürlich. Dankeschön. Das Bild einfach, ist immer gut, wenn man ein bisschen Bilder hat und sich daran erinnern kann, da ist uns jemand vorausgegangen und dort mache ich meine Hoffnung fest. Wir werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist das Ziel. Aufgrund von meinem Glauben sind wir gerecht erklärt worden, sagt uns der Römerbrief. Das heisst, wir können wieder in der Gemeinschaft mit Gott leben, Zu dieser Gemeinschaft ist jeder Mensch bestimmt. Aber wir können nicht selber in das Heiligste eintreten. Wir brauchen jemanden, der vorausgegangen ist. Jesus Christus. Und so geht es darum, in unserem Leben das Ziel zu erreichen. Das Ziel ist es, an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben, was nichts anderes heisst, in tiefster, engster Gemeinschaft mit Gott können zu leben. Für da ist der Mensch geschaffen. Und Leute, das Beste kommt noch. Die kurze Zeit, die uns hier auf Erden gegeben ist, da können wir eine Weiche stellen und wir geniessen jeden Moment oder sollen wenigstens jeden Moment da geniessen. Es gibt aber auch Momente, die nicht genussvoll sind, so sagt es ja der Römerbrief. Und alles dient uns da dazu, damit wir in dieser Verbundenheit auch in der Ewigkeit leben können. Das ist das Ziel auf unserem Leben. Es geht darum, das Ziel zu erreichen. Wer von euch ist Bergsteiger? Oh, geht mal zu Berg, Meglisalp und so. Ich habe gehört, dass vorne das wandern sind auf Meglisalp. Ein Bergsteiger, ich bin früher noch zu Berg gegangen. Ein Bergsteiger weiß ganz genau, was wirklich ein Ziel von einer Bergtour ist. Der Gipfel ist etwas atemberaubendes, herrliches, dort will man her. Aber das Ziel des Bergsteigers ist es, Wohlbehalten wieder heimzukommen. Der Gipfel ist erst Mitte vom Ganzen. Heimkommen, und zwar Wohlbehalten, das ist das Ziel. Erschöpft zwar, aber man kommt wohlbehalten heim. Das ist das Ziel einer Bergtour. Und so ist es auch wichtig, in unserem Leben als Christen nicht einfach bei den Höhenflügen stehen zu bleiben. Nur Gipfel und die guten Erlebnisse im Auge zu behalten, so schön und wichtig die sind. Nächste Konferenz und wieder ein Highlight und dort hat Gott etwas gemacht und herrlich, wunderbar und prächtig. Alles schön und gut, möchte das gar nicht negativ darstellen. Aber es ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, dass du kalt wirst. Es ist nicht das Ziel, dass du das und dieses und jenes mit Gott erlebst. Das sind alles gute Sachen, die wir erstreben sollen, was von Gott kommt, auch heilig. Aber das Ziel ist ein ganz anderes, nämlich an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben. Wir dürfen nicht bei diesen Gipfeln stehen bleiben oder sie herbeihoffen. Es geht darum, den Lauf zu beenden, heimzukommen. Und heimkommen heisst für uns immer bei Gott zu sein, denn wir sind auf dieser Erde nur Besucher. Und zu diesem Lauf gehören ja all die wunderbaren und schönen, guten Sachen, Segen, Frieden, Freude, Heilung und so weiter. Und auch, und darum ist auch der Text heute Morgen noch so aufgeblitzt, Bedrängnis und Nöte. Die Bibel redet da ganz eine deutliche Sprache. Wir rühmen uns nicht nur an dem, was mal sein wird, sondern auch dem, was jetzt ist, an Gutem und auch an schwierigen Situationen und Umständen. Das heißt es Vers 3 in Römer 5. Es ist ganz wichtig, dass wir das auch in unserem Leben integrieren, dass es nicht nur immer wunderprächtig zu und her geht. Das Hurra-Christentum hat eine grosse Gefahr. Also Hurra-Christentum ist immer alles wunderbar und immer alles toll und du brauchst nur Jesus und dann wird dein Leben perfekt werden. Das hat, zum einen stimmt es nicht und zum anderen hat es eine ganz grosse Gefahr. Nämlich, dass man dann völlig erklöpft, wenn es dann eben doch so ist. Wir richten unsere Hoffnung nämlich auf etwas ganz anderes. Wir richten unsere Hoffnung auf Gesundheit zum Beispiel. Wie viele Menschen sagen, Hauptsache gesund. Ja, ist das wirklich die Hauptsache? Wir richten unsere Hoffnung auf Wohlstand, auf gutes Leben, auf Sicherheit, auf Glück. Wir richten unsere Hoffnung, dass alles so harmonisch und lieblich dahin plätschert wie am heutigen Tag. So wunderbar, man geht noch in die Badi oder an den See und Gartenwirtschaft und das Bierli und die Wurst und der Grill und einfach alles schön, Familie toll. Da richten wir unsere Hoffnung, dass es immer so ist. Oder nehmen das als selbstverständlich hin und sind dann dermaßen schockiert, wenn es dann eben nicht so ist. Wenn auch Christen Not und Leid trifft und viel zu früh sterben zum Beispiel. habe unlängst eine 42-jährige Frau beerdigt. Zu früh. Muss ich sagen, falsche Buchhaltung im Himmel. Aber wer bin ich, um das anzuschauen und zu bewerten? Das hat Gott in seiner Hand. Aber wenn wir unsere Hoffnung auf etwas anderes setzen als auf Jesus Christus, zerbrechen in uns ganze Konzepte von unserem Leben. Verdrängen oder ausblenden ist ja eine Möglichkeit, aber das funktioniert auf die Dauer nicht. Wir sind diejenigen, die sollten wissen, da kommt noch mehr. Das Beste kommt noch. Warum? Weil wir einen festen Anker haben. Wo? In der Ewigkeit. Bei Jesus Christus. Und die Menschen um uns herum brauchen uns, die so eine Hoffnung haben. Wenn wir vor den dunklen Löchern vom Leben stehen. Auch wir. Dann schauen die Leute, wie gehst du denn damit um? Wie gehst du durch die tiefen Täler von deinem Leben? Sie möchten wissen, wie wir durch die Krise durchgehen mit Gott. Und wenn wir nicht die feste Hoffnung haben, verankert sind, die Perspektive und die Gewissheit, heimzukommen und mit Gott verbunden zu sein, läuft etwas schief. Kein Mensch sehnt sich danach, notvolle Situationen zu erleben, und ich möchte Not und das möchte ich gar nicht irgendwie verherrlichen, in keinster Weise. Im Problem stecken, das haben wir nicht gern, unter Druck zu sein, auch nicht, Konflikt sorgen zu haben, Jesus, das brauchen wir nicht. Aber es geschieht, auch uns Jesus Nachfolger. Und so Menge zweifelt dann an seinem Glauben und kommt da ein Schiffbruch rein, wenn er nicht den Anker gesetzt hat. Gott verheißt uns ja nicht Schlaraffenland. Gott hat uns nicht einfach nur Schönheit, nur Gesundheit, nur ein dickes Portemonnaie verheißen. Er hat uns verheißen, mit ihm zusammenzuleben und an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben. Und wir brauchen etwas, das uns hilft, dass unser Leben nicht zerbricht und fest bleibt, dass wir fest verankert sind und nicht umtreiben. Und das ist die Hoffnung. Der Glaube kann ohne Hoffnung gar nicht existieren. Der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, klassischer Vers, wo es um Glauben geht. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Hofft? Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Zu wissen, da kommt noch etwas. Da sehen wir den Zusammenhang von Glauben und Hoffnung. Wenn du heute Nachmittag in die Gartenwirtschaft gehst und Klassenkarten für ihn holst, siehst du Coop Dänemark oder was auch immer. Das läuft ja gerade das Wasser im Mund zusammen, gell? Und da steht Coop Dänemark. Und jetzt hast du eine feste Hoffnung, weil es da steht. Es gibt Coop Dänemark. Und jetzt kommt der Kellner. Und jetzt ist der Glaube, dass das stimmt, bestellt der Coop Dänemark. Also die Hoffnung ist es, du weißt, da gibt es etwas. Daran machst du es fest, dass du jetzt einen Glaubensschritt von der Bestellung kannst machen. Hast du es? Okay, ich will nicht zu kompliziert sein, aber vielleicht erinnerst du dich daran, wenn du heute deine Klasse bestellst. Da ist meine Hoffnung. Es gibt Coop Dänemark. Und unsere Hoffnung wird nicht enttäuscht. Der Kellner, Jesus, kommt also nicht und sagt, du, Coop Dänemark ist aus. Herrlichkeit Gottes gibt es jetzt nicht mehr. Musst wieder warten, bis wieder geliefert wird? Überhaupt nicht. Sei selbstverständlich. Der Glaube macht sich an dieser Hoffnung fest. Das ist ein fester Anker. Du brauchst aber etwas, worauf du hoffst. Du brauchst die Klassenkarte. Oder vielleicht ist es das Wort Gottes. Nein, nicht vielleicht. Es ist das Wort Gottes. Ich bin fest verankert in dem Innen. Wer keine Hoffnung hat, kann nicht glauben. Da ist der Glaube verankert. Die Hoffnung ist die Erwartung, Der Glaube bringt das in die Realität vom Leben. Wenn keine Hoffnung da ist, was wollen wir denn noch glauben? Und so frage ich dich heute zum Abschluss auch, an was glaubst du denn? Und vor allem, an was machst du deine Hoffnung fest? Wo machst du deine Hoffnung fest? Am Lotto-Sechser hat jemand einen Lottoschein da, dann machen wir den da her und dann ist deine Hoffnung der Lotto-Sechser. Oder machst du deine Hoffnung fest an deinem Arzt, der dich behandelt? Machst du deine Hoffnung fest am neuen Pastor, der gekommen ist? Oder an seiner Frau? Irgendwann gehen die wieder oder sterben oder was auch immer. Und dann ist die Hoffnung einfach wieder gehalten zu Boden. Wo machst du deine Hoffnung fest? Was kannst du denn glauben? Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum ist das da vorne so rot? Das ist aus einer anderen Predigt, aber die passt da sehr gut. Stell dir vor, das ganze Seil ist versinnbildliche Ewigkeit. Und das rote Teil ist das Leben, das dir gegeben worden ist, hier auf dieser Erde. Was machst du mit dem? Ich weiß nicht, ob das jetzt 42 Jahre sind oder 80. Auf jeden Fall kurz zur Ewigkeit. Und in diesem kleinen roten Teil entscheidet sich, wo du deine Hoffnung festmachst. Wo du verbunden bist in der Ewigkeit. Und wenn du dich jetzt nicht mit Jesus Christus verbindest, wird es auch in der Ewigkeit nicht eine Verbundenheit geben. Und du gehst, so sagt es das Wort Gottes, verloren. Vielleicht empfindest du das jetzt nicht, aber ich kann dir sagen, in der Ewigkeit ist Verlorenheit etwas vom Schlimmsten, was es überhaupt gibt. Nein, das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und darum fordere ich dich auch auf heute Morgen, wenn du das noch nicht festgemacht hast, deine Hoffnung auf Jesus Christus zu setzen und dort festzumachen. Nicht in die Pastorenfrau, nicht in den Pastor, nicht in die Gemeinde und die Gemeinde sollte doch und die sollte doch und die, jene sollte doch. Nicht einmal in die SPM und den neuen Präsidenten, um Himmels Willen. Du darfst viel erwarten, aber deine Hoffnung soll bei Jesus Christus sein. Und nicht beim Arzt und nicht bei deinem Ehepartner und nicht bei deinen Kindern oder deinen Großeltern oder wem auch immer, nicht in irgendwelche Präsidenten vom Tiki-Tuka-Land oder woher auch immer sie kommen und irgendwas versprechen oder nicht in unserem Bundesrat setzen wir unsere Hoffnung, sondern wir setzen unsere Hoffnung in Jesus. Er allein ist derjenige, der in die Herrlichkeit gegangen ist und wir Anteil haben an dem. Ich setze zur Landung an, damit wir dann auch das noch festmachen können. Unsere Hoffnung soll nicht auf Menschen gebaut sein. Nicht auf unser Können, unsere Stärke. Vielleicht setzt ich ja die Hoffnung auf dich und sagst, ich schaffe das schon. Nicht Parteien, nicht unseren Wohlstand. Wir setzen unsere Hoffnung allein auf Jesus. Jesus Christus ist unsere Hoffnung, so sagt es uns, also sagt es Paulus im Freund Timotheus im ersten Kapitel vom ersten Brief. Und durch Kraft vom Heiligen Geist verankert er uns, bindet uns mit ihm zusammen, das ist die Hoffnung. So kommt die Hoffnung erstens aus der engen und persönlichen Nähe und Beziehung zu Jesus Christus und zweitens, indem du weißt und dir die Sicherheit aneignest, wer Gott ist und was Gott sagt. Dazu brauchst du natürlich das Wort Gottes. Du musst wissen, was du hoffst. Du musst die Klassenkarten anschauen. Und alles, was die Schrift sagt, sagt das Römer 15,4, und was noch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Bis der Cup Dänemark geliefert wird. Oder was auch immer du gern hast. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Dort machen wir für uns fest. Jesus Christus in uns. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Der Vers macht jetzt wieder einen etwas größeren Sinn, als er schon gemacht hat. Gell? Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27. Jesus Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. So redet Paulus von der Freude und dem Stolz, einmal das Ziel zu erreichen, sinnvoll zu leben, nach Gottes Plan und in Ewigkeit mit dem Herrn vereint zu sein. Leben hier auf Erde, das ist nicht einfach beschränkt, sondern für uns hat das eine Ewigkeitsperspektive. Und so redet das Wort Gottes von der Freude, aber auch von den misslichen und leidvollen und schweren Situationen vom Leben. Und um all das zu überstehen und zu leben zu können, brauchen wir die Verbindung mit Gott. Die Hoffnung, mit Gott zusammen zu sein. Menschen sollen das an uns sehen. Und ich weiss ja nicht, wo du drin steckst. Aber wie ist es denn in deinem Leben? In deinen leidvollen, schweren und misslichen Situationen? Wie ist es in deinen Problemen drin, in deinen Sorgen, in deinen Ängsten? Wie ist es in deinen Verletzungen, deiner Not, deiner Krankheit, in deinem Sterben? Auf was setzest du deine Hoffnung? In wen setzest du deine Hoffnung? Nicht Umstände, nicht Missstände, in deinem Leben sind Zeugnisse von der Liebe von Gott. Mach die Liebe Gott oder mach die Liebe, wo Gott zu dir hat, an Jesus Christus fest, wo sein Leben für dich hingegeben hat. Vielleicht denkst du, es hat sich dieses und jenes nicht erfüllt in meinem Leben und du bist traurig darüber. Dann richte den Blick auf Jesus. Denn dort siehst du die Liebe Gottes. Und was gibt es Schöneres, das auch als im Abendmahl das miteinander auszudrücken? Ich bin verbunden mit Christus. Er hat sein Leben für mich gegeben. Da sehe ich die Liebe Gottes. Und da mache ich mich fest dran. Und du sollst schmecken können, wenn du das Brot auf der Zunge hast. Das soll auch etwas Sinnliches sein, dass du das mit deinen Sinn wahrnehmen kannst. Da ist etwas passiert, wo dich in eine Verbundenheit hineinbringt. In die Ewigkeit. In die Ewigkeit hinein. Dort mache ich mich fest. Ich mache mich an Jesus Christus fest. Setz deine ganze Hoffnung auf ihn. Leb mit ihm verbunden. Lass es nicht zu, dass dich irgendetwas von ihm trennt. Denn mit ihm wirst du das Ziel erreichen. Du wirst an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Amen.